Der Diener des Kaufmanns. Die Abenteuer stank. Sie konnte sich 60 Riemen rühmen, eines Segels und eines langen, schlanken Rumpfes, der Schnelligkeit versprach. Klein, aber vielleicht genau das Richtige, dachte Quentin, als er sie sah, aber das war, ehe er an Bord gekommen war und sie riechen konnte. Schweine, war sein erster Gedanke, aber nachdem er ein zweites Mal geschnüffelt hatte, änderte er seine Meinung. Schweine rochen sauberer. Hier stank es nach Pisse und vergammeltem Fleisch und Kot, nach Leichen und Schwären und Wundbrand, und zwar so streng, dass die salzige Luft und der Fischgeruch des Hafens davon überdeckt wurden. »Ich möchte mich am liebsten übergeben«, sagte er zu Gerres Trinkwasser. Sie warteten auf den Kapitän des Schiffes und schwitzten in der Hitze, während der Gestank vom Deck unter ihnen heraufzog. »Wenn der Kapitän auch nur annähernd so riecht wie sein Schiff, hält er deine Kotze wahrscheinlich für ein Duftwasser«, erwiderte Gerres. Quentin wollte gerade vorschlagen, es auf einem anderen Schiff zu versuchen, als der Kapitän endlich auftauchte, und zwar mit zwei übel aussehenden Mitgliedern der Besatzung. Gerres begrüßte ihn mit einem Lächeln. Auch wenn er das Volantische nicht so gut beherrschte wie Quentin, verlangte ihre Tarnung doch, dass er das Reden übernahm. Zuvor in der Plankenstadt hatte Quentin den Weinhändler gespielt, doch der Mummenschanz hatte ihn verärgert, und als die Dornischen in Lüst das Schiff wechselten, tauschten sie auch die Rollen. An Bord der Wiesenlerche wurde Kletos Ironwood der Kaufmann und Quentin der Diener. In Volantis, nachdem Kletos erschlagen worden war, hatte Gerres die Rolle des Herrn übernommen. Groß und gut aussehend mit seinen blaugrünen Augen, dem rotblonden Haar und dem schlanken und anmutigen Körper, stolzierte Gerres Trinkwasser mit einem Selbstvertrauen umher, das schon fast an Überheblichkeit grenzte. Er schien sich niemals unwohl zu fühlen, und auch wenn er die Sprache nicht beherrschte, konnte er sich stets verständlich machen. Quentin machte im Vergleich dazu eine schwache Figur. Mit kurzen Beinen und stämmigem, kräftigem Körperbau und einer Haarfarbe so braun wie umgegrabene Erde. Seine Stirn war zu hoch, sein Kinn zu kantig, seine Nase zu breit. »Ein gutes, ehrliches Gesicht«, hatte ein Mädchen einmal dazu gesagt, »aber du könntest mehr lächeln.« Das Lächeln war Quentin Martell noch nie leicht gefallen, nicht leichter als seinem hohen Vater. »Wie schnell ist eure Abenteuer?« erkundigte sich Gerres in einer holprigen Annäherung ans Hochvalyrische. Der Kapitän der Abenteuer erkannte den Akzent und antwortete in der gemeinen Zunge von Westeros.
»Es gibt kein schnelleres Schiff, geehrter Lord. Die Abenteuer kann sogar dem Wind davon segeln. Sagt mir, wohin ihr wollt, und ich bringe euch rasch dorthin.«
»Ich brauche eine Überfahrt nach Meereen für mich selbst und zwei Diener.«
Das ließ den Kapitän zögern.
»Meereen ist mir nicht fremd. Ich könnte die Stadt wiederfinden, ja, aber wozu? Dort kann man keine Sklaven mehr kaufen, man kann keine Geschäfte mehr machen. Die Silberkönigin hat dem ein Ende bereitet. Sie hat sogar die Kampfarenen geschlossen. Daher findet ein armer Seemann nicht einmal mehr einen Zeitvertreib, während die Frachträume beladen werden. Sag mir, mein Freund aus Westeros, was lockt euch ausgerechnet nach Meereen?«
»Die schönste Frau der Welt«, dachte Quentin. »Meine künftige Braut, wenn die Götter mir ihre Gnade zuteil werden lassen.«
Manchmal lag er nachts wach und stellte sich ihr Gesicht und ihre Gestalt vor, und er fragte sich, ob eine solche Frau ihn überhaupt heiraten würde bei all den Prinzen, die es auf der Welt gab.
»Ich bin Dorne«, sagte er sich. »Sie wird Dorne wollen.«
Gerres antwortete mit der Geschichte, die sie sich zurechtgelegt hatten. »Wein ist unser Familiengeschäft. Mein Vater besitzt große Weingärten daheim in Dorne, und er möchte neue Märkte erschließen.
Wir hoffen, dass das gute Volk von Meren willkommen heißen wird, was ich zu verkaufen habe.«
»Wein? Dornischen Wein?«
Das überzeugte den Kapitän nicht.
»Die Sklavenstädte liegen im Krieg. Habt ihr das etwa nicht gewusst?«
»Die Kämpfe finden zwischen Junkai und Astapor statt, haben wir gehört. Meren ist nicht betroffen.«
»Noch nicht, aber bald. Ein Gesandter aus der gelben Stadt ist gerade jetzt in Volantis und heuert Schwerter an. Die langen Lanzen sind bereits nach Junkai in See gestochen, und die Verwehten und die Kompanie der Katze werden folgen, sobald sie ihre Reihen aufgefüllt haben. Auch die Goldene Kompanie marschiert nach Osten. All dies ist bekannt.«
»Wenn ihr das sagt, ich bin im Weinhandel, nicht im Kriegsgeschäft. Der Wein der Giskari ist ein armseliges Zeug, darin sind sich alle einig. Die Mirena werden einen guten Preis für meine erlesenen dornischen Weine zahlen.«
»Toten Männern ist es gleichgültig, was für Wein sie trinken.«
Der Kapitän der Abenteuer strich sich durch den Bart.
»Ich bin nicht der erste Kapitän, den ihr fragt, glaube ich. Auch nicht der zehnte.«
»Nein«,
gestand Gerris ein.
»Der wievielte dann? Hä? Der hundertste?« »Nicht weit daneben«,
dachte Quentin.
»Die Volantiner prahlten gern damit, dass die 100 Inseln von Bravos in ihren tiefen Hafen geworfen und versenkt werden könnten. Quentin hatte Bravos nie gesehen, aber er konnte es glauben. Reich und reif und halb verrottet bedeckte Volantis die Mündung der Rhone wie ein warmer, feuchter Kuss und dehnte sich zu beiden Seiten des Flusses über Hügel und Marschen aus. Überall gab es Schiffe, die den Fluss befuhren oder das Meer. Sie drängten sich an Anlegern und Pieren, nahmen Ladung auf oder löschten ihre Fracht. Kriegsschiffe, Walfänger, Handelsgaleeren, Karacken und Ruderboote und Koggen, große Koggen, Langschiffe, Schwanenschiffe, Schiffe aus Lys und Tyrosch und Pentos, Gewürzhändler aus Quart, groß wie Paläste, Schiffe aus Tolos und Junkai und von den Basiliskeninseln. So viele, dass Quentin, als er den Hafen zum ersten Mal vom Deck der Wiesenlerche sah, zu seinen Freunden gesagt hatte, dass sie höchstens 3 Tage hier bleiben würden. Und doch waren 20 Tage vergangen, und noch immer waren sie hier und hatten kein Schiff. Die Kapitäne der Melantine, der Tochter des Triarchen und der Meerjungfrauenkuss hatten abgelehnt. Ein Mat auf der Kühner Reisender hatte ihnen ins Gesicht gelacht. Der Besitzer der Delfin hatte sie verflucht, weil sie seine Zeit verschwendeten. Und der Eigner der 7. Sohn hatte sie beschuldigt, Piraten zu sein. Alles am ersten Tag. Nur der Kapitän der Kitz hatte ihnen den Grund für seine Weigerung genannt. »Es stimmt, ich segle nach Osten«,
erklärte er ihnen bei einem Becher verdünntem Weins.
»Südlich um Valyria herum und dann in den Sonnenaufgang. Wir nehmen Neugies, Wasser und Proviant an Bord, dann werden die Ruder eingetaucht und wir machen uns auf nach Quart und zu den Jadetoren. Jede Seereise birgt ihre Gefahren. Bei längeren sind es noch mehr als sonst. Warum sollte ich das Risiko eingehen, in die Sklavenbucht einzubiegen? Die Kitz ist meine Lebensgrundlage. Ich werde sie nicht aufs Spiel setzen, um 3 verrückte Dornische mitten in einem Krieg abzusetzen.«
Quentin hatte schon gedacht, dass es besser gewesen wäre, sich in der Plankenstadt ein eigenes Schiff zu kaufen. Das hätte allerdings ungewollte Aufmerksamkeit auf sie gelenkt. Die Spinne hatte ihre Spitzel überall, selbst in den Hallen von Sunspear.
»Dorne wird bluten, wenn unser Plan auffliegt«,
hatte sein Vater ihn gewarnt, während sie zuschauten, wie die Kinder in den Becken und Brunnen der Wassergärten spielten.
»Mach dir nichts vor. Was wir planen, ist Hochverrat. Vertraue nur deinen Gefährten und vermeide alles, was Aufmerksamkeit auf dich lenkt.«
Also lächelte Gerris Trinkwasser den Kapitän der Abenteuer entwaffnend an.
Um die Wahrheit zu sagen, habe ich nicht mitgezählt, wie viele Feiglinge uns zurückgewiesen haben, aber im Kaufmannshaus habe ich gehört, ihr wäret ein verwegener Mann, die Sorte, die für die richtige Menge Gold alles wagt.«
»Ein Schmuggler«, dachte Quentin. So hatten die anderen Kaufleute im Kaufmannshaus den Besitzer der Abenteuer genannt.
»Ein Schmuggler und ein Sklavenhändler, halb Pirat, halb Zuhälter. Aber er ist vielleicht eure einzige Hoffnung«,
hatte der Gastwirt gesagt. Der Kapitän rieb Daumen und Zeigefinger aneinander.
»Und wie viel Gold wäre der richtige Preis für so eine Reise?«
»Dreimal so viel wie der übliche Preis für eine Überfahrt zur Sklavenbucht.«
»Für jeden von euch?«
Der Kapitän zeigte die Zähne, und das hätte ein Lächeln sein können, allerdings verlieh es seiner Miene etwas Raubtierhaftes.
»Vielleicht, stimmt schon, ich bin verwegener als die meisten anderen. Wie bald möchtet ihr in See stechen?«
»Morgen wäre nicht zu früh.«
»Abgemacht. Kehrt eine Stunde vor Tagesanbruch zurück und bringt eure Freunde und euren Wein mit. Am besten lichten wir den Anker, solange Volantis noch schläft, dann stellt uns niemand unangenehme Fragen über das Ziel unserer Reise.«
»Wie ihr sagt, eine Stunde vor Tagesanbruch.«
Das Lächeln des Kapitäns wurde noch breiter.
»Ich freue mich, euch helfen zu können. Wir werden gewiss eine schöne Reise haben, oder?«
»Dessen bin ich sicher«, sagte Gerris.
Der Kapitän ließ Bier für sie bringen und sie tranken auf ihre gemeinsame Unternehmung.
»Ein süßer Mann«,
sagte Gerris hinterher, während er und Quentin zu ihrem gemieteten Hattai zurückgingen, der am Ende des Anlegers wartete. Die Hitze hing schwer lastend in der Luft und die Sonne war so grell, dass sie beide blinzeln mussten.
»Dies ist eine süße Stadt«, stimmte Quentin zu. »Süß genug, um dir die Zähne verfaulen zu lassen.«
Süße Rüben wurden hier in Hülle und Fülle angebaut, und sie wurden zu fast jeder Mahlzeit gereicht. Die Volantener machten auch eine kalte Suppe aus ihnen, so dick und schwer wie violetter Honig. Ihre Weine waren ebenfalls süß.
»Ich fürchte allerdings, unsere fröhliche Reise wird sehr kurz werden. Dieser süße Mann will uns nicht nach Meren bringen. Er hat unser Angebot zu schnell angenommen. Ohne Zweifel wird er den dreifachen Preis nehmen. Aber wenn wir an Bord sind und das Land erst einmal außer Sicht ist, wird er uns die Kehle durchschneiden und uns unser übriges Gold ebenfalls abnehmen.
Oder uns an ein Ruder ketten zu den armen Teufeln, die wir gerochen haben. Wir müssen eine bessere Sorte Schmuggler finden, glaube ich.«
Ihr Kutscher erwartete sie neben seinem Hattai. In Westeros hätte man das Gefährt vermutlich Ochsenkarren genannt, obwohl es viel schöner verziert war als jeder Karren, den Quentin je in Dorne gesehen hatte, und ein Ochse fehlte ihm auch. Der Hattai wurde stattdessen von einem Zwergelefanten gezogen, dessen Haut die Farbe von schmutzigem Schnee hatte. Die Straßen von Alt-Volantis waren voll von solchen Elefanten. Quentin wäre lieber gegangen, aber sie waren meilenweit von ihrem Gasthaus entfernt. Außerdem hatte ihn der Gastwirt des Kaufmannshauses gewarnt, dass es bei fremdländischen Kapitänen und auch bei den einheimischen Volantenern als unschicklich galt, zu Fuß zu reisen. Vornehme Leute ließen sich in einem Palankin oder eben in einem Hattai befördern. Und wie es der Zufall wollte, hatte der Gastwirt einen Vetter, der mehrere solcher Gefährte besaß und ihnen gern behilflich wäre. Der Kutscher war einer der Sklaven des Vetters, ein kleiner Mann, dem man ein Rad auf die Wange tätowiert hatte und der abgesehen von einem Lendenschurz und einem paar Sandalen nackt war. Seine Haut hatte die Farbe von Ebenholz, seine Augen glänzten wie Feuersteinsplitter. Nachdem er ihnen auf die gepolsterte Bank zwischen den beiden riesigen Holzrädern des Karrens geholfen hatte, kletterte er auf den Rücken des Elefanten.
»Zum Kaufmannshaus«, sagte Quentin, »aber am Kai entlang.«
Hier im Hafenviertel ging wenigstens eine Brise, wohingegen es in den Straßen und Gassen von Volantes heiß genug war, um einen Mann in seinem eigenen Schweiß zu ersäufen, jedenfalls auf dieser Seite des Flusses. Der Elefantenführer schrie seinem Tier in der einheimischen Sprache etwas zu, woraufhin es sich in Bewegung setzte. Der Rüssel schwenkte von einer Seite zur anderen. Ruckend zog das Tier den Karren hinter sich her, und der Kutscher brüllte Seeleuten und Sklaven zu, sie sollten den Weg frei machen. Es war leicht, die beiden Sorten Menschen auseinanderzuhalten. Alle Sklaven waren tätowiert, eine Maske aus blauen Federn, ein Blitz, der vom Kinn zur Stirn reichte, eine Münze auf der Wange, Leopardenflecken, ein Schädel, ein Krug. Meister Kedri hatte gesagt, in Volantes kämen auf jeden Freien 5 Sklaven. Allerdings hatte er nicht lange genug gelebt, um seine Schätzung zu überprüfen. Er war an dem Morgen gestorben, an dem die Korsaren die Wiesenlerche überfielen. Quentin hatte an jenem Tag noch 2 weitere Freunde verloren. Willerich Brunnen mit seinen Sommersprossen und den schiefen Zähnen, der furchtlos mit der Lanze kämpfte, und Kletus Ironwood, trotz eines schielenden Auges ein gut aussehender Mann, immer den Frauen hinterher, immer lachend. Kletus war ein halbes Leben lang Quentins bester Freund gewesen, ein Bruder, wenn auch nicht dem Blute nach.
»Gib deiner Braut einen Kuss von mir«,
hatte Kletus geflüstert, ehe er starb. Die Korsaren waren in der Dunkelheit vor dem Morgengrauen an Bord gekommen, während die Wiesenlerche an der Küste der umstrittenen Lande vor Anker lag. Die Mannschaft hatte sie vertrieben, doch 12 Mann hatte es das Leben gekostet. Anschließend hatten die Seeleute den toten Korsaren Stiefel und Gürtel und Waffen abgenommen und den Inhalt ihrer Geldbeutel unter sich aufgeteilt. Auch Edelsteine und Ringe hatte man ihnen aus Ohren und von Fingern gerissen. Eine der Leichen war so fett gewesen, dass der Schiffskoch die Finger mit einem Hackbeil abtrennen musste, um sich die Ringe zu holen. 3 Seeleute waren notwendig gewesen, um die Leiche ins Meer zu wälzen. Die anderen toten Piraten wurden dem Fetten ohne ein Wort des Gebetes hinterhergeworfen. Die eigenen Toten erfuhren eine bessere Behandlung. Die Seeleute nähten sie in Segeltuch ein und beschwerten sie mit Ballaststeinen, damit sie schneller sanken. Der Kapitän der Wiesenlerche sprach mit seiner Mannschaft ein Gebet für die Seelen der getöteten Kameraden. Dann wandte er sich an seine 3 dornischen Passagiere, die von den 6, welche in der Plankenstadt an Bord gekommen waren, übrig geblieben waren. Sogar der große Mann war an Deck gekommen, bleich und grün, krank und wackelig auf den Beinen, hatte er sich aus den Tiefen des Schiffsrumpfs nach oben gequält, um den Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen. »Einer von euch sollte ein paar Worte über eure Toten sprechen, ehe wir sie dem Meer übergeben«, hatte der Kapitän gesagt. Gerres war dem nachgekommen und hatte mit jedem Wort gelogen, da er nicht wagte, die Wahrheit darüber zu sagen, wer sie wirklich gewesen waren und welchem Zweck ihre Reise diente.
»So hätte es für sie nicht ausgehen sollen.«
»Das ist eine Geschichte, die wir noch unseren Enkeln erzählen werden«, hatte Kletus an dem Tag gesagt, an dem sie von der Burg seines Vaters aufgebrochen waren. Will hatte das Gesicht verzogen und gemeint, »Eine Geschichte für die Mädchen in den Schenken, damit sie dich unter ihre Röcke lassen.« Kletus hatte ihm einen kräftigen Schlag auf die Schulter versetzt. »Für Enkel braucht man erstmal eigene Kinder, und für Kinder muss man unter die Röcke.«
Später in der Plankenstadt hatten die Dornischen auf Quentins künftige Braut angestoßen und schmutzige Witze über die bevorstehende Hochzeitsnacht gemacht. Sie hatten über die Dinge geredet, die sie sehen, über die Taten, die sie vollbringen, über den Ruhm, den sie erringen würden.
Alles, was sie bekommen haben, war ein Sack aus Segeltuch voller Ballaststeine.
So sehr er um Will und Kletus trauerte, so war es doch der Verlust des Meisters, der Quentin am härtesten traf. Kedri hatte die Sprachen aller freien Städte fließend beherrscht, sogar das Giskari-Gemisch, das an der Küste der Sklavenbucht gesprochen wurde.
»Maester Kedri wird dich begleiten«, hatte sein Vater in der Nacht gesagt, in der sie Abschied nahmen. »Höre auf seinen Rat. Er hat sein halbes Leben dem Studium der neuen freien Städte gewidmet.«
Quentin dachte, dass alles viel einfacher wäre, wenn er nur hier wäre, um ihnen zu helfen.
»Ich würde meine Mutter für etwas Wind verkaufen«, sagte Gerris, während sie durch die Menschenmenge am Kai rollten. »Hier ist es so feucht wie in der Möse der Jungfrau, und dabei ist noch nicht einmal Mittag. Ich hasse diese Stadt.«
Quentin teilte diese Empfindung. Die dumpfe, feuchte Hitze von Volantis zehrte an seinen Kräften und hinterließ das stete Gefühl, schmutzig zu sein. Am schlimmsten war das Wissen, dass die Nacht keine Erleichterung bringen würde. Oben auf den hohen Auen nördlich von Lord Ironwoods Ländereien war die Luft nach Einbruch der Dunkelheit immer frisch und kühl, gleichgültig, wie heiß der Tag gewesen war. Hier hingegen nicht. In Volantis waren die Nächte beinahe so heiß wie die Tage.
»Die Göttin segelt morgen nach Neugis«, erinnerte Gerris ihn. »Das würde uns dem Ziel wenigstens näher bringen.«
»Neugis ist eine Insel mit einem viel kleineren Hafen als diesem. Wir wären vielleicht vorangekommen, könnten am Ende jedoch trotzdem festsitzen. Und Neugis hat sich mit den Junkai verbündet.«
Die Nachricht hatte Quentin nicht überrascht. Neugis und Junkai waren Giskari-Städte.
»Wenn sich Volantis ebenfalls mit ihnen verbünden sollte...«
»Wir müssen ein Schiff aus Westeros suchen«, schlug Gerris vor. »Ein Handelsschiff aus Lannisort oder Oldtown.«
»So weit kommen nur wenige. Und die laden ihre Frachträume mit Seide und Gewürzen aus der Jadesee voll, um dann sofort wieder in Richtung Heimat aufzubrechen.«
»Vielleicht ein Schiff aus Braavos. Man hört von violetten Segeln, die sogar bis Asai und den Inseln der Jadesee fahren.«
»Die Braavosi stammen von entlaufenen Sklaven ab. Sie treiben keinen Handel in der Sklavenbucht.«
»Haben wir genug Gold, um ein Schiff zu kaufen?«
»Und wer soll es segeln? Du? Ich?«
Die Dornischen waren nie große Seefahrer gewesen, nicht seit Numeria ihre 10.000 Schiffe verbrannt hatte.
»Das Meer um Valyria herum ist gefährlich, und es wimmelt dort nur so von Korsaren.«
»Von Korsaren habe ich die Nase voll. Kaufen wir lieber kein Schiff.«
»Es ist immer noch ein Spiel für ihn«, erkannte Quentin. »Genauso wie damals, als er uns 6 in die Berge hinaufgeführt hat, um das alte Versteck des Geierkönigs zu suchen.«
Es entsprach nicht Garris Trinkwassers Wesen, sich ein Scheitern vorzustellen, geschweige denn die Möglichkeit einzubeziehen, dass sie sterben könnten. Selbst der Tod dreier Freunde hatte ihn anscheinend nicht ernüchtert.
»Er überlässt das mir. Er weiß, ich bin vom Wesen her so vorsichtig wie er verwegen.«
»Vielleicht hat der große Mann recht«, sagte Ser Gerris. »Pissen wir aufs Meer. Wir können die Reise auch über Land zu Ende bringen.«
»Du weißt, warum er das sagt«, erwiderte Quentin. »Er würde lieber sterben, als jemals wieder einen Fuß auf ein Schiff zu setzen.«
Der große Mann war jeden Tag ihrer Reise grünkrank gewesen. In Lys hatte er 4 Tage gebraucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Sie hatten Zimmer in einem Gasthaus genommen, damit Maester Kedri ihn in ein Federbett stecken und ihm Brühe und Tränke einflößen konnte, bis wieder ein wenig Farbe auf seine Wangen zurückgekehrt war. Es war möglich, über Land nach Meereen zu reisen, das stimmte wohl. Auf den alten valyrischen Straßen gelangte man dorthin. Drachenstraßen nannte man die großen steinernen Straßen des Freistaats, aber diejenige, die ostwärts von Volantis nach Meereen führte, hatte sich einen unheilvolleren Namen verdient, die Dämonenstraße. »Die Dämonenstraße ist gefährlich und zu langsam«, sagte Quentin. »Tywin Lannister wird seine eigenen Männer zur Königin schicken, sobald die Nachrichten über sie King's Landing erreicht haben.« Dessen war sein Vater sicher gewesen.
»Seine werden mit Messern kommen, wenn er sie zuerst erreicht.«
»Hoffen wir, ihre Drachen werden sie am Geruch erkennen und fressen«, sagte Gerris. »Also wenn wir kein Schiff finden und du uns nicht reiten lassen willst, können wir auch ein Schiff zurück nach Dorne suchen.«
»Mit eingezogenem Schwanz geschlagen nach Dorne zurückkriechen?«
Die Enttäuschung seines Vaters würde Quentin nicht ertragen können, und die Sandschlangen würden ihn mit vernichtendem Hohn überschütten. Doran Martell hatte Dornes Schicksal in seine Hände gelegt, und er durfte ihn nicht enttäuschen, jedenfalls nicht, solange er noch am Leben war. Über der Straße flimmerte die Luft, während der Hattai mit seinen eisenverstärkten Rädern über das Pflaster rumpelte, und das Schimmern verlieh der Welt eine traumhafte Anmutung. Zwischen Lagerhäusern und Kais drängten sich im Hafenviertel viele verschiedene Läden und Stände. Man konnte frische Austern kaufen, Eisenketten und Handschellen, Kywasse-Figuren aus Elfenbein und Jade. Es gab sogar Tempel, wo Seeleute ihren fremden Göttern opfern konnten, und sie standen direkt neben Kissenhäusern, wo die Frauen von Balkonen aus die Männer auf der Straße zu einem Besuch lockten. »Sieh dir nur mal die an«, drängte Gerris, als sie an einem der Kissenhäuser vorbeifuhren. »Ich glaube, sie ist in dich verliebt.«
»Und wie viel kostet die Liebe einer Hure?«
Um die Wahrheit zu sagen, machten Mädchen Quentin Angst, besonders die Hübschen. Gleich nachdem er nach Ironwood gekommen war, war er ganz hingerissen gewesen von Ynys, der ältesten von Lord Ironwoods Töchtern. Obwohl er niemals ein Wort über seine Gefühle verlor, hegte er seine Träume doch jahrelang bis zu dem Tag, an dem sie losgeschickt wurde, um Ser Rhyon Alyrion zu heiraten, den Erben von Godsmercy. Das letzte Mal, als er sie gesehen hatte, hing ihr ein Junge an der Brust und ein zweiter an den Röcken. Nach Ynys waren es die Trinkwasserzwillinge gewesen, zwei gelbbraune junge Frauen, die Falken und die Jagd liebten, gern in Felsen kletterten und Quentin die Röte ins Gesicht trieben. Eine hatte ihm seinen ersten Kuss geschenkt, aber er wusste nicht welche. Als Töchter eines Ritters mit Landbesitz waren die Zwillinge von zu niedriger Geburt, um sie zu heiraten, aber Kletos meinte, beim Küssen störe das nicht.
»Nachdem du geheiratet hast, kannst du dir eine als Mätresse nehmen oder beide, wieso nicht?«
Quentin konnte sich etliche Gründe vorstellen, die dagegen sprachen, also hatte er die Zwillinge von da an gemieden, und es war nicht zu einem zweiten Kuss gekommen. In letzter Zeit hatte die jüngste Tochter von Lord Ironwood begonnen, ihm in der Burg überall hin zu folgen. Gwynna war erst 12, ein kleines, dürres Mädchen, das in einem Haus voller blauäugiger Blondschöpfe durch dunkle Augen und braune Haare hervorstach. Sie war jedoch klug und mit der Zunge so flink wie mit den Händen. Und außerdem erzählte sie Quentin ständig, dass er warten müsse, bis sie erblühte, damit sie ihn heiraten könne. Das war, bevor Prinz Doran ihn in die Wassergärten gerufen hatte. Und jetzt wartete die schönste Frau der Welt in Meereen auf ihn, und er beabsichtigte, seine Pflicht zu tun und sie zur Braut zu nehmen.
»Sie wird mich nicht zurückweisen. Sie wird sich an den Vertrag halten.«
Daenerys Targaryen brauchte Dorne, um die 7 Königslande zurückzuerobern, und aus diesem Grunde brauchte sie ihn.
»Deshalb muss sie mich allerdings nicht lieben. Vielleicht mag sie mich nicht einmal.«
Die Straße machte einen Bogen, wo der Fluss ins Meer mündete, und dort hatten sich Tierhändler niedergelassen, die edelsteingeschmückte Eidechsen, riesige gestreifte Schlangen und muntere kleine Affen mit gestreiften Schwänzen und geschickten rosa Händen feilboten.
»Vielleicht würde deiner Silberkönigin ein Affe gefallen«, sagte Gerris.
Quentin hatte keine Ahnung, was Daenerys Targaryen gefallen könnte. Er hatte seinem Vater versprochen, dass er sie nach Dorne bringen würde, aber mehr und mehr fragte er sich, ob er dieser Aufgabe überhaupt gewachsen war.
»Ich habe mich nicht darum gerissen«, dachte er.
Auf der anderen Seite der breiten, blauen Räune konnte er die schwarze Mauer sehen, die von den Valyrern errichtet worden war, als Volantes nicht mehr als ein Außenposten ihres Reiches gewesen war. Ein großes Oval aus geschmolzenem Stein von 60 Metern Höhe, die so breit war, dass darauf 6 vierspännige Streitwagen nebeneinander ein Rennen fahren konnten, so wie es jedes Jahr geschah, um die Gründung der Stadt zu feiern. Ausländer, Fremde und Freigelassene durften nicht ins Innere der Schwarzen Mauer, es sei denn auf Einladung eines ihrer Bewohner, die allesamt Nachkommen des alten Blutes waren und ihre Vorfahren bis nach Valyria selbst zurückverfolgen konnten. Hier wurde der Verkehr dichter. Sie befanden sich in der Nähe des Westendes der langen Brücke, die die beiden Hälften der Stadt miteinander verband. Karren und Wagen und Hatteis drängten sich auf den Straßen, alle kamen entweder von der Brücke oder waren dorthin unterwegs. Überall sah man Sklaven, zahlreich wie Kakerlaken, die für ihre Herren unterwegs waren. Nicht weit entfernt vom Fischhändlerplatz und dem Kaufmannshaus hallten Rufe über eine Querstraße, und ein Dutzend Unbefleckte mit Speeren, prächtiger Rüstung und Tigerfellmänteln erschienen wie aus dem Nichts und winkten alle zur Seite, damit der Triarch auf seinem Elefanten passieren konnte. Der Elefant des Triarchen war ein grauhäutiges Ungetüm in aufwendiger, emaillierter Rüstung, die bei jedem Schritt leise klapperte, und die Burg auf seinem Rücken war so groß, dass die Spitze an dem verzierten Steinbogen kratzte, unter dem das Tier gerade hindurchschritt. »Die Triarchen sieht man allzu hochstehend an, dass ihre Füße während ihrer einjährigen Dienstzeit den Boden nicht berühren dürfen«, erklärte Quentin seinem Gefährten. »Sie reiten stets auf einem Elefanten.«
»Und verstopfen die Straßen und hinterlassen für unsereins große Misthaufen«, sagte Gerris. »Warum braucht Volantes 3 Fürsten, während wir in Dorne mit einem auskommen? Das werde ich niemals verstehen.«
»Die Triarchen sind weder Könige noch Fürsten. Volantes ist ein Freistaat wie das alte Valyria. Alle freigeborenen Landbesitzer teilen sich die Herrschaft. Sogar Frauen dürfen wählen, wenn sie Land besitzen. Die 3 Triarchen werden aus den Familien der Adligen gewählt, die ihre Abstammung bis ins alte Valyria nachweisen können, und sie dienen dann bis zum 1. Tag des neuen Jahres. Und das alles würdest du wissen, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, das Buch zu lesen, das Maester Kedri dir gegeben hat.
Da waren keine Bilder drin,
aber Karten.
Karten zählen nicht. Wenn er mir gesagt hätte, dass es von Tigern und Elefanten handelt, hätte ich vielleicht einen Blick hineingeworfen, aber mir sah es verdächtig nach einem Geschichtsbuch aus.
Als ihr Hatai den Rand des Fischhändlerplatzes erreichte, hob ihr Elefant den Rüssel und gab ein Tröten von sich wie eine riesige weiße Ente, weil er nicht in das Durcheinander aus Wagen, Palankinen und Fußgängern eintauchen wollte. Der Führer trat ihn mit den Hacken in die Flanken, und so ging es weiter. Die Fischhändler hatten sich in großer Zahl versammelt und priesen den Morgenfang an. Quentin verstand höchstens ein Wort von zweien, aber er kannte die Fische. Er entdeckte Dorsch und Fuchs, Hai und Sardinen und Fässer mit verschiedenen Muscheln. An einem Stand hingen Aale, bei einem anderen gab es eine riesige Schildkröte im Angebot, die mit den Beinen an Eisenketten aufgehängt war und so viel wiegen mochte wie ein Pferd. Krebse krabbelten in Fässchen mit Tang und Seewasser herum. Mehrere Verkäufer brieten Fischstücke mit Zwiebeln und Rüben oder verkauften pfeffrigen Fischeintopf aus kleinen Eisenkesseln. In der Mitte des Platzes, unter der gesplitterten und kopflosen Statue eines toten Triarchen, sammelte sich eine Menschenmenge um einige Zwerge, die Kunststücke vorführten. Die kleinen Männer trugen eine hölzerne Rüstung und bereiteten sich wie winzige Ritter auf einen Tjost vor. Quentin sah, wie einer einen Hund bestieg und der andere hüpfte auf ein Schwein, um zur Freude der Zuschauer gleich wieder hinunterzurutschen.
»Das sieht lustig aus«, sagte Gerris. »Sollen wir nicht anhalten und uns ihren Kampf anschauen? Es würde dir nicht schaden, Quent, wenn du mal ein bisschen lachst. Du siehst aus wie ein alter Mann, der seit einem halben Jahr Verstopfung hat.«
»Ich bin 18, 6 Jahre jünger als du«, dachte Quentin. »Ich bin kein alter Mann.« Stattdessen sagte er, »Ich brauche keine komischen Zwerge, solange sie uns nicht ein Schiff besorgen.«
»Das wäre sicherlich viel zu klein für uns.«
Das Kaufmannshaus mit seinen 4 Stockwerken überragte die Hafenanlagen und Kaie und Lagerhäuser der Umgebung. Hier mischten sich Kaufleute aus Oldtown und King's Landing mit ihren Gegenstücken aus Bravos und Pentos und Myrrh, mit haarigen Ebenesern, hellhäutigen Quarteen, rabenschwarzen Reisenden von den Summer Isles, in Federmänteln und sogar mit maskierten Schattenbindern aus Asai am Schatten. Die Pflastersteine fühlten sich warm unter seinen Füßen an, als Quentin vom Hatai stieg, obwohl er Lederstiefel trug. Vor dem Kaufmannshaus hatte man einen Tisch im Schatten aufgestellt und mit blau-weiß gestreiften Wimpeln geschmückt, die bei jedem Luftzug flatterten. 4 Söldner mit hartem Blick saßen an dem Tisch und sprachen jeden Mann und jeden Jungen an, der vorbeikam. Verwehte, das wusste Quentin. Die Feldwebel hielten nach Nachschub Ausschau, um die Reihen zu füllen, ehe sie zur Sklavenbucht segelten. »Und jeder Mann, der unterzeichnet, ist ein Mann mehr für Junkai, eine Klinge mehr, die das Blut meiner Zukünftigen vergießen will.« Einer der Verwehten brüllte sie an. »Ich spreche deine Sprache nicht«, antwortete Quentin. Zwar konnte er hochvalyrisch lesen und schreiben, doch hatte er wenig Übung im Sprechen, und der volantische Apfel war ziemlich weit vom valyrischen Stamm gefallen.
»Beste Rosi«,
gab der Mann in der gemeinen Zunge zurück.
»Dornische, mein Herr verkauft Wein.«
»Herr? Verflucht! Bist du ein Sklave? Komm zu uns und sei dein eigener Herr. Willst du in deinem Bett sterben? Wir zeigen dir, wie man mit Schwert und Speer umgeht. Du reitest mit dem Flickenprinz in die Schlacht und kommst reicher als ein Lord nach Hause. Jungen, Mädchen, Gold, was immer du dir wünschst, wenn du nur Manns genug bist, es dir zu nehmen. Wir sind die Verwehten, und wir besorgen's der Göttin des Gemetzels ordentlich von hinten.«
2 der Söldner begannen zu singen und brüllten die Worte eines Marschliedes. Quentin verstand genug, um den Kern zu begreifen. »Wir sind die Verwehten«, sangen sie. »Uns weht's nach Osten zur Sklavenbucht. Erst schlachten wir den Metzgerkönig, dann ficken wir die Drachenkönigin.« »Wenn Kletus und Will noch bei uns wären, würden wir mit dem großen Mann zurückkommen und diese Kerle umbringen«, sagte Gerris.
»Kletus und Will sind tot.«
»Beachte sie einfach nicht«, sagte Quentin. Die Söldner riefen ihnen höhnische Bemerkungen hinterher, während sie das Kaufmannshaus betraten, und verspotteten sie als Feiglinge und Angsthasen. Der große Mann wartete in ihren Räumen im 1. Stock. Obwohl ihnen das Gasthaus vom Kapitän der Wiesenlerche empfohlen worden war, wollte Quentin die Waren und das Gold nicht unbewacht lassen. In jedem Hafen gab es Diebe, Ratten und Huren, und in Volantis mehr als anderswo.
»Ich wollte mich schon auf die Suche nach euch machen«, sagte es Herr Archibald Ironwood, als er den Riegel zurückzog und sie einließ.
Es war sein Vetter Kletus gewesen, der angefangen hatte, ihn der große Mann zu nennen, aber den Namen verdiente er wohl. Arch war 2 Meter groß, hatte breite Schultern und einen riesigen Bauch. Seine Beine waren dick wie Baumstämme, seine Hände pranken wie Schinken, und er hatte keinen nennenswerten Hals. Durch eine Krankheit in der Kindheit war ihm das Haar ausgefallen. Sein Kahlkopf sah aus wie ein rosa Felsbrocken, dachte Quentin immer.
»Und?« wollte er wissen. »Was hat der Schmuggler gesagt? Haben wir ein Boot?«
»Ein Schiff«, berichtigte Quentin.
»Ja, er würde uns mitnehmen, aber nur bis zur nächsten Hölle.«
Gerris setzte sich auf eines der durchhängenden Betten und zog sich die Stiefel aus.
Dorne klingt im Augenblick sehr viel reizvoller.
Der große Mann sagte,
»Ich würde immer noch sagen, lasst uns über die Dämonenstraße reiten. Vielleicht ist sie gar nicht so gefährlich, wie es heißt. Und wenn doch, bedeutet das nur mehr Ruhm für jene, die es wagen. Wer sollte sich schon trauen, uns zu belästigen? Trink mit seinem Schwert, ich mit meinem Hammer. Darauf lässt sich so schnell kein Dämon ein.«
»Und wenn Daenerys tot ist, ehe wir sie erreichen?« fragte Quentin. »Wir brauchen ein Schiff, selbst wenn es die Abenteuer ist.«
Gerres lachte. »Du hast Daenerys ja viel nötiger, als ich ahnte, wenn du diesen Gestank monatelang ertragen willst. Nach 3 Tagen würde ich sie anflehen, mich zu ermorden. Nein, mein Prinz, bitte, bitte, nicht die Abenteuer.«
»Hast du einen besseren Vorschlag?« fragte Quentin ihn.
»Ja, er ist mir gerade erst eingefallen. Auch dieser Weg wäre nicht ohne Risiken, und man würde ihn nicht als ehrenwert bezeichnen, ganz bestimmt nicht. Aber wir kommen schneller zu deiner Königin als über die Dämonenstraße.«
»Sag schon«, drängte Quentin Martell.